Einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist mega toll, dürfen wir zusammen Gottesdienst feiern. Schön bist du da. Schön dürfen wir uns Zeit nehmen, um dem Gott, der uns gemacht hat, dem wunderbaren Gott, den wir gesungen haben davon, zu begegnen. Hast du gewusst, du und ich, wir gleichen verschiedene Puzzleteile, die dazu bestimmt sind, zu einem grossen Ganzen zusammengefügt zu werden. Was aber ist das grosse Ganze? Die Bibel nennt es schlicht Kirche. Eine bunt gemischte Gemeinschaft von Menschen, die das Privileg hat, die Herrlichkeit und die Barmherzigkeit vom Schöpfer zu repräsentieren. Mit anderen Worten, Kirche, das sind wir. So lautet der Text in unserem Predigtserie-Flyer für das erste Halbjahr 2021. Die noch keinen haben, deckt euch gerne beim Welcome Desk ein. Es liegen ganz viele von diesen Flyern auf und es ist auch cool, die euch noch Leute, die ihr kennt, zu verteilen und sie einzuladen in den Gottesdienst. Du und ich sind dazu berufen, Kirche zu leben, Kirche zu verkörpern. Doch wie soll eigentlich Kirche aussehen? Was soll sie auszeichnen? Was ist das Markenzeichen der Kirche? Der Apostel Paulus stellt den Christen in Philippi das Kernmerkmal der Kirche folgendermaßen vor. Seid eines Sinnes, habt die gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig. Und dann seid ihr, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ganz ähnliche Worte wählt der Paulus an die Christen in Korinth. Ihnen schreibt er, Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Und den Christen in Ephesus ratet der Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Liebe Gemeinde, kurz zusammengefasst, das Markenzeichen der Kirche ist Einheit. Das gesamte Neue Testament ruft uns dazu auf, Einheit von der sichtbaren Kirche zu schätzen, zu suchen, zu leben. Du und ich sind zur Einheit untereinander und miteinander berufen. Was aber ist denn eigentlich Einheit? Wir haben schon ein paar Versuche gesehen in diesem mega coolen Video, das du zusammengeschnitten hast, Sandra. Ich möchte mit euch schnell in die Duden hineinschauen. Einheit, Substantiv, Feminin, als Ganzes wirkende Geschlossenheit, innere Zusammengehörigkeit. Synonyme, Verbundenheit, ungeteilt sein, eins sein. Liebe Leute, wenn wir die heutige Kirchenlandschaft ein bisschen neuer unter die Lupe nehmen, dann stellt sich die ernüchternde Frage, wie soll das bitte schön funktionieren? Wie können wir eins sein, wenn die Vorstellungs- und Gedankenwelten, wenn die Unterschiede und Differenzen, die Grabenkämpfe und Grenzzäune so gross und scheinbar unüberbrückbar sind? Sind wir nicht einfach viel zu verschieden? viel zu stark auf uns selber fokussiert, manchmal sogar meilenweit voneinander entfernt. Oder male ich heute Morgen gerade ein bisschen gar schwarz. Wie oft wir Mühe haben, in dieser wirklichen Verbundenheit miteinander zu bleiben, zeigen die Worte von Paulus an die Gemeinde in Galatien. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Der Satz sagt ihr nicht irgendwelche hungrigen Leute, sondern Christen. Und da wird deutlich, auch die Gemeinschaft der Kirche, auch die Gemeinschaft der Gläubigen besteht eben nur aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Auch diese Gemeinschaft ist hart umkämpft und sehr oft bedroht. Sind wir doch heute Morgen ausnahmsweise mal ein bisschen ehrlich. Wie oft schaffen wir es nicht einmal, Kompromiss in Sachen Musikstil, Lautstärke, Stuhlküsse, Farbe, geschweige denn auf dem Gebiet von der Theologie und der Ethik zu finden? Wie soll Einheit funktionieren? Wie soll Einheit klappen in Zeiten, wo der Individualismus, die Selbstverwirklichung, die Vielfalt und die Verschiedenartigkeit in den Himmel aufgejubelt werden? Das, liebe Gemeinde, ist die ganz zentrale Frage, wenn es um Einheit geht. Und habt ihr gewusst, als Lösungsweg bietet uns die Postmoderne der Wahrheitspluralismus an. Ganz nach dem Motto, es gibt doch nicht nur ein Wort, sondern es gibt ganz viele Worte. Also, alle haben recht. Auch dann, wenn sie sich noch so sehr widersprechen und gegenteilige Positionen vertreten. Fazit, jede Gruppe soll die Worte der anderen respektieren. Keiner darf im anderen die Worte absprechen. Beim Wahrheitspluralismus gilt grundsätzlich, jedes Individuum ist sich selber seine absolute Worte. Das einzelne Individuum ist also das Absolute. Das Totale, das Alleinherrschende. Ein überindividuelle Worte, oder wir können sagen, eine objektive Worte, kann es und soll es nicht mehr geben. Hast du dir schon mal überlegt? Wenn jeder seine Worte schon hat, wieso soll ich ihm denn noch die Worte, die ja nur meine Worte ist, schmackhaft machen? Wenn es viele Worte gibt, ist es dann nicht ein bisschen arrogant, hinterwäldlerisch und letztendlich eine Bedrohung vom Frieden, wenn der eine der andere für seine Worte gewinnen möchte? Willkommen in der Welt vom Wahrheitspluralismus. Willkommen in der Welt von der gesellschaftlich lauthals geforderten Toleranz gegenüber allem und jedem, wo am Ende, liebe Leute, nichts anderes ist als pure Gleichgültigkeit. Ich möchte zurückkommen zur Eingangsfrage, löst der Wahrheitspluralismus die grosse Frage, wenn es um das Thema Einheit geht? Führt uns eine oberflächliche, eine gleichgültige Toleranz in Richtung Einheit und Verbundenheit? Oder anders gefragt, bringt sie uns im Markenzeichen der Kirche, wo der Paulus mega bewirbt, auch nur ansatzweise näher? Ich wage da stark zu bezweifeln. Gemäss biblischem Verständnis ist Einheit mehr als einfach ein seichtes und ein oberflächliches Gelten und Gewähren lassen. Einheit bedeutet ein verbundenes, ein ungeteiltes Miteinander und Zusammensein. Eben eins sein. Doch lass uns heute Morgen die Frage stellen, wird da einfach ein unerreichbares Ideal beschrieben? Eine Vorstellung, die man einfach im Land der Träume ansiedeln muss. Müssen wir uns nicht wohl oder übel damit abfinden, dass das Fressen und Gefressen werden nicht nur im Tierreich ein unumstößliches Gesetz ist, sondern auch beim Homo sapiens an der Tagesordnung liegt. Der Schreiber vom Johannesevangelium berichtet uns im 17. Kapitel, wie Jesus für die Einheit von denen betet, die durch die Jünger zum Glauben an ihn finden werden. Wir haben schon den Text gehört und lass uns den noch einmal lesen. Er steht im 17. Kapitel in den Versen 20 bis 23. Ich lese euch den Text gern nach der Neuen Zürcher Übersetzung. Doch nicht nur für diese hier bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Ein wunderbarer Text. Wir nennen den Text im 17. Kapitel auch das hohepriesterliche Gebet. Jesus redet hier von einer ganz speziellen Einheit. Es geht hier weder um eine Wunschvorstellung, noch um ein Wunschdenken, noch um irgendwelche oberflächliche Toleranz. Genauso wenig geht es hier um einen diffusen Einheitsbrei. Und Jesus redet hier auch nicht zu einer verschworenen Truppe von Menschen, die einfach alle das gleiche Interesse, die gleichen Ansichten und die gleichen Vorlieben vertreten. Also sozusagen einfach das Heu auf der gleichen Bühne haben. Einheit nach dem Wort von Jesus heisst, in etwas ganz Bestimmtem sein. Und sie kommt eben gerade nicht aus irgendwelchen gemeinsamen Vorstellungen zustande, sondern aus der tiefen Verbundenheit mit Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Die Einheit, die Jesus sich für seine Kirche wünscht, entspringt und resultiert aus der Einheit zwischen Vater und Sohn. Wir haben es gelesen, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Vielleicht hast du dich gefragt, ja, wie sieht denn die Einheit von Vater und Sohn aus? Lass uns die kurzen Moment anschauen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht vom Theologen Werner de Boer und er schreibt, der Vater ist ganz der Sendende, der Gebietende, Erhörende und Gebende. Der Sohn aber ist ganz der Erwartende, Bittende und Gehorchende. Und der Theologe ist davon überzeugt, gerade in dieser Unterschiedlichkeit lebt die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, lebt das Miteinander richtig auf. Jetzt magst du dich fragen, was meint der de Boer eigentlich wirklich? Theologen haben so den Hang, etwas relativ kompliziert zu schreiben. Ich versuche es ein bisschen abzubrechen. Der Vater im Himmel vollbringt alles, was er macht, jedes Werk, durch seinen Sohn, indem er seinen Sohn schickt, indem er seinen Sohn erhört und indem er seinen Sohn beschenkt. Und der Sohn tut nur das, was dem Vater gefällt, was der Vater von ihm erwartet, was dem Willen vom Vater entspricht. Und diese geistliche Einheit soll sich auch in der Kirche zeigen. Mit anderen Worten, ohne Einheit mit Jesus und dem Vater können wir Christen nichts bewirken. gar nichts. Die Einheit, die hier davon getrennt ist, hat die Kirche niemals aus sich selber raus. Nie und nimmer durch eigene Kraft. Wir können uns noch so anstrengen. Nur in der Verbundenheit mit dem wahren Weinstock, mit Jesus Christus, können wir Frucht bringen und den Willen vom Vater erkennen und umsetzen. Können wir nachlesen im Weinstock-Gleichnis Johannes 15. Ich möchte mich gerne nochmal wiederholen. Die Einheit, die Jesus hier davon redet, entsteht nicht, indem wir Christen uns zu einer weltweiten Kirche zusammenschliessen, wo mehr oder weniger alles und jeder seinen Platz hat, nichts mehr darf hinterfragt werden, sondern nur noch alles gut geheissen soll werden. Und die Einheit, die hier davon getrennt ist, entsteht auch nicht damit, dass ich mir ein paar coole Kumpels aussuche, die den gleichen Musik- und Kleidergeschmack haben, und mit denen es gemütlich lässt, Kirche zu chillen. Die Einheit, die da Jesus davon redet, entsteht da, wo Menschen mit Haut und Haar sich dem Vater und dem Sohn zuwenden und aus dieser tiefen Verbundenheit heraus mit Gott sich verändern, sich umgestalten, sich verwandeln lassen. Liebe Gemeinde, damit die Welt, wo wir drin leben, damit die Welt im 21. Jahrhundert Jesus als Mensch gewordenen Gott, als Retter und Erlöser erkennt, braucht es Christen, die in Gott sind, die in dieser Verbundenheit mit Gott Vater und Gott Sohn ausleben. Liebe Leute, wenn uns Christen das Markenzeichen der Kirche wirklich wichtig ist, wenn wir uns wie der Paulus nach Einheit der Christenheit sehnen, dann tun wir mega gut daran, zu beten, dass Christus in uns allen grösser werde. Und dass wir mit unseren Vorstellungen, mit unseren Ansprüchen, mit unseren Ängsten, mit unserer Sturheit, Engstirnigkeit und unserer limitierten Sichtweise zurückstehen. Einen Schritt zurück machen. Der Johannes der Täufer hat es folgendermaßen gesagt. Er muss immer grösser werden und ich immer geringer. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle schreibt, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Und ganz ähnlich tönt es beim Dan Zeltner, einem bekannten Worship-Leiter und Songwriter aus der Schweiz. Er schreibt in seinem Lied über Wind und Wellen folgende Ziele. Jesus, nimm du Raum ein. In meinem Leben gross zu sein. Weniger von mir, mehr und mehr von dir. Wenn jede und jeder sich so auf Gott zubewegt, dann kommen wir auch als Brüder und Schwestern, als Mitmenschen ineinander näher. Und umgekehrt liegt der Schluss näher, wer sich krankhaft abgrenzt, sich mehr oder weniger der Mitmensch vom Leib haltet, der Nächste sogar verabscheut, ein Problem mit seiner persönlichen Gottesbeziehung hat. Und so heisst es im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 7, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Brüder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch im Dunkeln, in der Finsternis. Und diese einfache Tatsache lässt sich schön an einem gleichseitigen Dreieck illustrieren. In dem Gott, mein Mitmensch und ich selber je in einer Ecke stehen. wenn sich mein Mitmensch und ich gleichzeitig zu Gott hinbewegen, dann kommen wir ineinander automatisch näher. Anders ausgedrückt, wo Gott in deinem und meinem Leben in Fokus rückt, ins Zentrum rückt, wird Einheit greifbar. Oder wir könnten sagen, wo die Hauptsache zur Hauptsache wird, kommt die Verbundenheit miteinander automatisch. Die Gretli-Frage von heute Morgen ist, wie wird denn eigentlich die Hauptsache zur Hauptsache? Wie wird Gott zum Kern und Mittelpunkt von deinem und meinem Leben? Wie bewegen wir uns eigentlich auf den unsichtbaren Gott zu? Ich bin gerade dabei, eine Publikation von Ernest Ronki zu lesen, wo es um die nackten Fragen vom Evangelium geht. Die Worte von dem Ernest Ronki gehen auf die Fastenexerzitien zurück, die er Anfang März 2016 im Vatikan für den Papst und die katholische Kirchenleitung gehalten hat. Und der Ronki hat die Fastenexerzitien mit folgenden Worten gestartet. Lasst uns zusammen lesen. In einem geflügelten jüdischen Wort heißt es, dass Gott am Anfang das Fragezeichen schuf und es ins Menschenherz hineinlegte. Fragen bergen Schätze und können uns Neues offenbaren. Wir sind eingeladen zu hören auf einen Gott der Fragen. Nicht unsererseits den Herrn zu befragen, sondern uns von ihm Fragen stellen zu lassen. Und statt gleich nach Antworten zu suchen, sollten wir erst einmal die Fragen stehen lassen. Sie in uns aufnehmen, ihnen nachspüren, die Fragen lieben. Liebe Gemeinde, ich bin der Ansicht, dass in diesen Worten von diesem Ronki ganz viel Weisheit und Wort steckt. Wenn ich mein persönliches Leben noch etwas neuer unter die Lupe nehme, dann stelle ich fest, dass die Hauptsache vom Universum nicht automatisch meine Hauptsache ist. Gott im Mittelpunkt zu haben, ist kein Selbstläufer. Zumindest nicht, wenn ich mein Leben anschaue. Und ich kann euch ehrlich sagen, wie oft es mir schwerfällt, aus eigener Kraft meinen Mitmenschen zu achten, wertzuschätzen, zu lieben. Insbesondere dann, wenn sie meine Sichtweise nicht teilen oder sogar in Frage stellen. Wenn sie andere Schwerpunkte setzen als ich. Wenn sie einen anderen Lebensrhythmus wählen als ich, wenn sie so ganz anders sticken als ich, wenn sie so anders sind als ich eben. Und das zeigt sich schon in der Familie. Ihr dürft gerne mal Neumi fragen. Damit christliche Einheit, Wirklichkeit, Realität wird, brauche ich die Bereitschaft, von mir selber wegzuschauen. Aber liebe Leute, bevor ich wegschauen kann, muss ich zuerst einmal richtig hinschauen. Es gilt mal ordentlich da hineinschauen in meine Seele. Mein Innerste mal wahrzunehmen. Mich röntgen zu lassen. Mir von Gott selber Fragen stellen zu lassen. Und gern möchte ich heute Morgen, liebe Gemeinde, uns ein paar Fragen mitgeben. Ein paar Fragen, die der Ernest Ronki den Exerzitien-Teilnehmenden gestellt hat. Und ich habe die Fragestellung auf das heutige Predigtthema angepasst und leicht ergänzt. Und ich wünsche mir, dass die Fragen dir und mir helfen, uns auf Gott zuzubewegen. Ich wünsche mir, dass sie uns helfen, ehrlich mit uns selber zu werden. ich wünsche mir, dass in uns eine ganz neue Sehnsucht entsteht, eine Sehnsucht geweckt wird, Gott zur Hauptsache von deinem und meinem Leben zu machen. Und ich lade euch ein, für einen kurzen Moment eure Augen zu schliessen, damit du fokussieren kannst, den Fragen deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Für wer gehst du durchs Leben? Wer oder was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Also richtig wichtig. Allzu schnell könnte jemand sagen, ich lebe für Gott. Ich lebe für das Evangelium. Aber ist das wirklich so? Lass uns einen Moment still werden. Lass uns einen Moment in uns reinlassen, Ehrlichkeit zulassen. Wer ist der Herr und Meister von deinem Leben? Wer entscheidet darüber, was du machst und was du nicht machst? Welche Logik bestimmt dein Handeln? Was ist dein Ansporn? Was ist deine Inspiration? Für wer lebst du? Wieso sitzt du hier in diesem Gottesdienst? Aus Pflichtgefühl? Aus Tradition? Um den Lobpreis und die Predigt zu bewerten? Oder weil du wirklich Gott suchst, seinen Willen kennenlernen möchtest, seinen Plan für dein Leben entdecken willst? Der Gott, der wie die Luft zum Schnaufen, der wie der Sauerstoff ist. Der Gott, der Liebe, Wort und Gerechtigkeit in Person ist und die Macht hat, dein Leben zum Blühen zu bringen. Der Gott, und für dich das ist, was der Frühling für die Blumen ist. Lass dir einen Moment lang folgende Worte auf der Zunge zergehen. Vater im Himmel, wie die Flamme der Sauerstoff braucht, so braucht unsere Seele dich. Nur in dir ist sie ihrem Element. Du bist unsere Sehnsucht. Du bist der Anfang, du bist das letzte Ziel. Ihr dürft gerne eure Augen wieder aufmachen und ich möchte zurückkommen zum Bild vom Dreieck. Die Bewegung zu Gott hin und zu erkennen, dass er die Hauptsache ist, fängt damit an, mit der Rückkehr zu einem hörenden Herz. Zu einem Herz, das bereit ist, durchzuspitzen. Mit der Rückkehr dort hin, wo nicht Rollen, Funktionen, Titel oder irgendwelche Machtpositionen zählen, sondern wo es allein um dich und deinen Schöpfer geht. Ich wünsche dir und mir, dass wir ganz neu von Gott fasziniert sind. Dass uns seine Gegenwart sprachlos macht. Ich wünsche mir, dass der Allmächtige dich und mich in seinen unwiderstehlichen Band zieht. Lass uns entdecken, wie faszinierend, wie umwerfend und gewaltig Jesus Christus ist. An ihm lässt sich ablesen, wie gut, wie schön, wie glücklich ein Leben sein kann. Und ich wünsche mir, dass die Begegnung mit dem Jesus Christus dich und mich zum Staunen bringt. Der Kiefer darf auch im Schweizer und der Schweizerin ruhig mal einmal runterfallen. Möge Gottes Sohn uns die Kostbarkeit von der Vergebung, die wir besungen haben, an diesem Kreuz ganz neu bewusst machen. Uns tief ins Herz hineinbrennen. Und möge seine Liebe uns Ansporn sein und auch uns Kraft sein, um unsere Mitmenschen zu lieben. Um unseren Mitmenschen in Barmherzigkeit und Liebe zu begegnen. Jesus hat gesagt, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe Leute, das ist Einheit. Das ist Eins sein. Und der bekannte lutherische Theologe Dietrich Bonhoeffer, die von der FMG wissen, ich bin Fan von ihm, er formuliert es so. Ehrliche Wort, ganz ehrlich. Ist denn nicht auch dort, wo Sünde und Missverstehen das gemeinsame Leben belasten, ist nicht auch der sündigende Bruder doch immer noch der Bruder, mit dem ich gemeinsam unter dem Wort Christi stehe? Und wird seine Sünde mir nicht zu immer neuem Anlass dafür zu danken, dass wir beide unter der einen vergebenden Liebe Gottes in Jesus Christus leben dürfen? Und dann sagt er, wo die Frühnebel der Traumbilder fallen, wo die Wunschvorstellungen zerbrechen, dort bricht der helle Tag von christlicher Gemeinschaft an. Dort wird Einheit sichtbar. Ich komme zum Schluss von der heutigen Predigt. Wo Gott, der Vater, und sein Sohn, Jesus Christus, in deinem und meinem Leben gross werden. Und wo wir das Geschenk von der Vergebung auch nur ein kleines bisschen begreifen. Dort wird der Weg frei, von uns selber wegzuschauen. Uns nicht allzu wichtig zu nehmen. Und unseren Mitmenschen die Hand zu geben. Ihnen freundlich in die Augen zu schauen und gemeinsam das Kreuz von der Vergebung zu bewundern, zu bestaunen und die Definition von Einheit, wie sie Jesus uns gegeben hat, ernst zu nehmen, kennenzulernen, schätzen zu lernen und leben zu lernen. Amen. Amen.